Es ist mal wieder Erkältungssaison und sonstige Virensaison und das ist doch, habe ich gedacht, ein guter Grund, mich mal wieder beim Vrindt-Betriebsarzt zu melden. Den kennen wir ja schon aus der Atemwegserkrankungssendung und er heißt Marc Hanefeld. Tag, Herr Doktor.
Hi Holger, grüß dich.
Bist du überhaupt Doktor? Du bist Doktor, ne?
Ja, ich habe auch einen Doktortitel.
Ja, das ist ja immer, den macht man ja, glaube ich, Ärzte machen den, glaube ich, parallel zum normalen Examen, oder?
Ja, parallel zum Studium. Ich habe es damals nach dem Studium geschrieben, was etwas aufwendiger gewesen ist.
Ach, du hast dir Mühe gegeben für deinen Doktortitel, weil das andere, was ich über ärztliche Doktortitel gehört habe, ist, dass die oft sehr dünn sein sollen.
Das ist nicht sehr schmeichelhaft häufig. ist bei mir ein bisschen anders, aber ja, nützt mir im Alltag nicht viel. Höchstens
nicht?
Wissenschaftliches Verständnis vielleicht, ne? Also wie Wissenschaft funktioniert.
Naja, und es öffnet Türen. Ein Freund von mir ist Doktor der Chemie, lebt in Bonn und immer, wenn er irgendwie was will von Behörden oder Nachbarn oder so, dann hat er einen Doktortitel.
Ja, ich sage immer, ein Doktortitel gehört eigentlich nicht in das Privatleben und ich mag das auch nicht, privat so angesprochen zu werden.
Ja, ich hatte eine schöne Geschichte, die leider nicht ich selbst erlebt habe. Das war auch irgendwie ein Interview mit jemandem, der einen Doktortitel hatte. Auch richtig im Wissenschaftsbetrieb. Und der soll angeblich geantwortet haben, lassen Sie mal den Doktortitel weg. Wir sind hier nicht an der Poliklinik.
Ja, da ist ein bisschen was dran, ja.
Fand ich ganz schön. Also an Anlass unseres Gesprächs dachte ich, ist die Impfsaison, obwohl ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass mittlerweile immer Impfsaison ist bei allem, was so rumgeht. Ich habe sondern häufig schon, insbesondere wenn es um die Covid-Impfungen ging, aber auch bei anderen Sachen, unangenehme Erfahrungen gemacht. Und diese unangenehme Erfahrung lautet, Ärzte verweigern die Impfung, wenn sie das für richtig halten. Und das halt gerne mit Hinweis darauf, dass die STIKO, also die Ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts, irgendetwas, nee, ist gar nicht, das ist das Paul-Ehrlich-Institut, ne? Wo hängen die? Egal.
Die sind eigenständig, hängen aber am Robert-Koch-Institut.
Am RKI. Die empfehlen halt bestimmte Impfungen für bestimmte Alterskohorten, für bestimmte Gesundheitszustände. Und wenn man da nicht drin ist, dann passiert es einem sehr, 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 sehr häufig, dass Ärzte sagen, nee, wir impfen nicht. So geschehen bei mir, ich wollte eine Impfung gegen Gürtelrose haben, weil ich eine sehr stressige Zeit hatte und dachte, Gürtelrose, Stress, kommt gerne zusammen, hat mein Arzt gesagt, nee, STIKO empfiehlt erst ab 60 und ich konnte nichts machen. Also selbst wenn ich gesagt habe, ich zahle das selber, schick mir eine Rechnung, ich zahle jeden Preis, haben die das nicht gemacht. Warum passiert das?
Das ist eine total gute Frage.
Danke.
Das ist wirklich eine total gute Frage. Man muss ja trennen zwischen Kassenbezahlung sozusagen, also Kassenmedizin und dem, was du da gewollt hast. Das kann ich nachvollziehen, dass man das möchte. Ich kenne auch mehrere Fälle, wo die Gürtelrose wirklich langjährige Folgen hatte als postvirales Syndrom. Sehr, sehr unangenehm. Ich kann auch sagen, ich hatte selbst auch eine Gürtelrose-Erkrankung gehabt mal und es hat sehr lange gedauert, bis ich wieder entsprechend leistungsfähig war. Demzufolge finde ich das erstmal gut, dass man das möchte. Andererseits gibt es natürlich die Empfehlung und dann auch die Empfehlung, welche Impfungen werden von der Krankenkasse übernommen. Und das ist ja ein bisschen komplizierter. Es gibt die STIKO-Empfehlung oder fängt ja immer mit der Zulassung an, dann kommt die STIKO-Empfehlung.
Genau, das Paul-Ehrlich-Institut war die Zulassung, ne?
Nee, das Paul-Ehrlich-Institut macht vor allen Dingen die Überwachung von Nebenwirkungen.
Überwachung von Nebenwirkungen? Es ist alles, genau. Kann man das nicht alles in eine Institution bündeln?
Ja, natürlich, das ist sicherlich, ich kenne mich da nicht so genau aus.
Dein Gesichtsausdruck hat schon sehr viel gesagt gerade. Willkommen in Deutschland.
Denke ich mal, historisch entstanden, ne? Das ist schon so. Wie gesagt, das Wichtige ist, dass die STIKO eigentlich unabhängig ist von dem Institut. Also das kann keine politischen oder sonstigen, dass jemand denen Anweisungen gibt. Und dann kommt es ja noch nicht zur Bezahlung durch die Kassen, häufiges Missverständnis, sondern dann kommt ja erst der gemeinsame Bundesausschuss, der dann entscheidet, dass das von den Krankenkassen bezahlt werden muss. Und dann gibt es noch einen Nichtwiderspruch durch das Bundesgesundheitsministerium. Und dann wird es im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Und dann kommt es zu regionalen Impfvereinbarungen zwischen den 16 KV oder 17 sind es, glaube ich, und den Krankenkassen.
Mit KV meinst du Kassenärztliche Vereinigung, ne? Nicht Krankenversicherung.
Genau.
Okay, aber letztendlich empfiehlt die STIKO irgendwas. Mhm. Und mir wird immer erzählt, ich würde in einem freien Land leben, in dem ich frei entscheiden könnte. Jetzt gehe ich zum Arzt und sage, ich habe frei entschieden, dass ich, damals war ich noch 55, ich habe frei entschieden, dass ich mit 55 schon eine Gürtelrose-Impfung haben will. Welche Gründe könnte der Arzt dafür haben, mir die zu verweigern, wo die STIKO doch nur empfiehlt? Das ist was ich nicht verstehe und was bisher auch mit meinem Arzt nicht diskutierbar gewesen ist.
Also, es ist ganz schwer zu sagen, wo die Motivlage liegt. Ich sag mal so, wenn du jetzt zu mir gekommen wärst, der hat das gesagt, du hast die Sorge und vielleicht den Gesundheitszustand, aus dem heraus du das machen möchtest und auch sagst, das zahlst du selber. Übrigens, ne, das Shingrix, der Wirkstoff, das ist ganz schön teuer. Aber kann man ja trotzdem entscheiden, ne? Gesundheit ist ja auch was wert.
Was heißt ganz schön teuer in Zahlen?
Also, ich weiß nicht ganz genau, aber ich glaube, es ist immer so um die 300 Euro pro Impfdosis.
Wow. Da hätte er mich mit gehabt, wenn er gesagt hätte, da kannst du selber zahlen, kostet aber 300 Euro. Hätte ich gesagt, okay, ich überleg's mir nochmal. Es wäre für ihn einfacher gewesen, für mich auch.
Also, ja, also ganz genau weiß ich es nicht, aber es gehört jedenfalls zu den teuersten Impfungen, die man so hat.
Ne? Ah, okay. Das Gleiche passiert aber auch nicht nur mir, auch meinen Angehörigen, meinen Freunden und Bekannten, vor allen Dingen, wenn es um eine Covid-Impfung geht. Da wird extrem oft gesagt, nee, das empfiehlt die STIKO nicht, darum machen wir das nicht. Das ist auch sowas. Ist das? Ich bin kein wohlwollender Mensch, sagen wir mal so. Und in meinem Nicht-Wohlwollen, ich weiß gar nicht, wie das Gegenteil von Wohlwollen ist, in meinem Nicht-Wohlwollen unterstelle ich Ärzten einen gewissen Dünkel, der andererseits mir unterstellt, dass ich keine Ahnung habe, dass ich nie weiß, wovon ich rede. Kann das sein? Ist das so der Praxisalltag, dass da jede Menge Leute kommen, die nicht die geringste Ahnung davon haben, wovon sie sprechen, aber alles Mögliche haben wollen an Dienstleistungen?
Das sicher auch. Also das spielt mit Sicherheit rein. Ich traue dir jetzt zu, dass du das vernünftig vorgebracht hast und sozusagen nachvollziehbar. Da sind wir schon noch alle gehalten, dass wir die Argumente oder auch Sorgen oder sonstige Aussagen aufnehmen und daraus was machen. Ne? Also welche Sorge ist das? Was ist jetzt überhaupt der Anlass zur Vorstellung? Und was davon ist vernünftig oder was nicht? Und was gehört eventuell korrigiert? Ich glaube, dass da häufig auch relativ viel Unwissen einfach hintersteht. Und im Fall der Covid-Impfung vielleicht auch das Reinfallen auf irgendwelche Narrative von Impfgegnern und so weiter, das hat ja leider sehr viel Verbreitung gefunden, muss man sagen. Und dann gibt es auch, gerade bei der Shingrix-Impfung, also wir sprechen jetzt von der Gürtelrose-Impfung, ja. Shingrix ist der Produktname. Und bei der Impfung ist es so gewesen, dass es lange Zeit hieß, oh, die ist sehr, sehr reaktogen, also die macht sehr starke Impfreaktionen. Mhm. Es gab deswegen auch von Fachgesellschaften so eine Zurückhaltung in der Empfehlung, wo man auch gesagt hat, naja, man weiß nicht ganz genau, wie stark die Schutzwirkung eigentlich ist.
Oha.
Und bei einer relativ hohen Impfreaktion, ne, muss man auch zu sagen, das ist so ein kleines Protein. Und da würde normalerweise, wenn man das jetzt in den Muskel spritzt oder in unser Immunsystem sagen, na und? Mich nicht, ja. Und deswegen gibt es ja so Impfverstärker. Bestes Beispiel sind Konjugatimpfstoffe, wo man, ich glaube, das bei Haemophilus influenzae, das hat früher so Kehlkopfentzündung bei Kindern gemacht. Sehr, sehr bedrohlich. Und man konnte das schlecht gegen impfen, weil das auch so ein kleiner Erreger ist. Beziehungsweise man hat, den genauen Grund weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber man hat jedenfalls keine gute Impfreaktion bekommen. Und dann ist irgendjemand auf die Idee gekommen und hat das gekoppelt an totgemachte Diphtheriebakterien. Und die machen eine sehr starke Immunreaktion. Und da hat man festgestellt, dass dann auch, wenn die hervorgerufen wird, das daran geknüpfte andere Bakterium eben auch Antikörper entwickelt oder dagegen Antikörper entwickelt werden.
Also das ist so ein Beifang sozusagen.
Ja, sehr, sehr effizient, sodass ich in meiner gesamten Berufslaufbahn noch keine Kehlkopfentzündung gesehen habe. Gibt es gar nicht mehr. Und bei der Shingrix-Impfung ist es so, da ist ein Wirkverstärker drin, chemisch, also der eine starke Immunreaktion auslöst, der etwas drin hat, was du eher nicht benutzen wirst, nämlich ein Haarfärbemittel. Also ein Bestandteil von dem Haarfärbemittel. Und daher brennt das ziemlich stark. Und es ist auch so, dass man ein paar Tage durchaus immer mal schlapp ist davon. Dicken Arm haben wir häufig. Es ist auch nicht so, dass jeder davon betroffen ist. Aber wir hören das schon fühlbar häufiger als bei anderen Impfungen, dass da jemand ein paar Tage etwas gelitten hat. Und ich glaube, das ist so das, was noch in den Köpfen ist, dass man da auch Sorge hat, ja, dass irgendwelche Probleme entstehen durch die Impfung und so weiter.
Also die dann größer sind als die Gefahr durch den Erreger, weil ob es da zu einem Ausbruch kommt oder nicht.
Ja, mittlerweile ist sehr stark zu sehen, dass das eine extrem gute Schutzwirkung hat. Dass also dieser Ausbruch der Gürtelrose, vielleicht wollen wir gleich drüber reden, was das überhaupt ist, was das, also das ist tatsächlich eine gute Idee, interessante Geschichte.
Das ist ein Herpes, glaube ich, der das macht, oder?
Ja, Herpesvirus. Ja. Aber ich glaube, mittlerweile weiß man, die Schutzwirkung ist enorm groß. Und wenn man weiß, was das für Krankheitsverläufe macht, dann ist das schon so, dass man das sehr stark empfehlen muss. Aber ich weiß nicht, wie viele Kolleginnen und Kollegen das so deutlich sehen auch.
Jetzt würde ich von Fachleuten erwarten, dass alle das so deutlich sehen, weil es einen, ich sag mal, medizinisch-wissenschaftlichen Konsens gibt, an dem ihr euch entlanghangelt. Wie kann das sein, dass es bei dir angekommen ist und bei meinem Arzt möglicherweise noch nicht?
Also ich glaube, wir haben schon zwar einen Konsens auch durch die STIKO festgelegt, aber ich glaube, dass man auch mehr tun könnte, dass alle Institutionen das verbreiten, dass Impfungen, bestimmte Impfungen gemacht werden. Wenn man nur anhand der STIKO-Kriterien impfen würde und solche Wunschimpfungen zum Beispiel nicht macht, dann kann man sich ja immer darauf zurücklegen, nö, ab 60 erst. Wobei die STIKO kürzlich empfohlen hat, dass auch ab 18 mit Vorerkrankungen diese Impfung empfohlen werden kann.
Welche Vorerkrankungen muss man haben?
Es ist ja meistens so schwere Vorerkrankungen wie Diabetes, Rheuma, wahrscheinlich auch schweres Asthma, wobei das nicht so richtig in Verbindung zu bringen ist mit der Gürtelrose, aber
ich denke, solche Dinge sind oft, das. Ja. Also schweres Asthma habe ich nicht, sondern ich habe Asthma. Das hat nicht gereicht, ganz offensichtlich.
Dann hast du Pech gehabt.
Hat aber also, immerhin gereicht, um mich über diese ganzen Bekloppten in den Pestjahren lustig zu machen, die behauptet haben, sie könnten keine Maske tragen, weil sie Asthma hätten, weil die hatten alle kein Asthma. Keiner von denen hatte Asthma. Bin ich mir sehr sicher.
Das glaube ich allerdings auch, ja. Also ich glaube, es ist dann teilweise, es ist, glaube ich, eine Mischung aus Unwissenheit, leider muss man das sagen. Es gibt nicht ganz wenig Unwissen auch unter Ärztinnen und Ärzten zur Impfung und teilweise auch Ideologie und vielleicht auch der fehlenden Bereitschaft, darüber nachzudenken, ob vielleicht außerhalb der STIKO-Kriterien geimpft werden kann.
Das heißt,
und vielleicht auch Angst vor irgendwelchen juristischen oder sonstigen Konsequenzen.
Das heißt, Jürgen von der Lippe hat recht gehabt, als er vor vielen Jahrzehnten mal den Satz gesagt hat, Ärzte sind Menschen, die irgendwann mal Medizin studiert haben, da darf man nicht allzu viel erwarten.
Kann sein, ne?
Er ist Hypochonder, muss man dazu sagen.
Ja, also das kann ja in allen Berufen passieren. Und wir kennen ja alle Leute, die dann irgendwann aufgehört haben, sich weiterzuentwickeln. Ich denke mal, wir leben oder wir lernen unser ganzes Leben. Also da gibt es einen Spruch dazu bei mir in der Fliegerei. A good pilot always learns. A good doctor as well.
Denn du hast als Hobby das Fliegen. Ja.
Ja.
Jetzt ist natürlich dieses Nicht-Dazulernen wollen oder ideologisiert sein. Oder so. Das ist natürlich jetzt gerade bei Medizinerinnen und Medizinern sehr problematisch. Weil wenn mein Klempner nicht informiert ist, dann kann ich notfalls dieses Rohr auch selber noch abdichten mit ein bisschen Gaffertape. Selber behandeln, wenn ich irgendwelche Krankheiten habe, funktioniert nicht so gut. Wie könnte man diesen Zustand verbessern? Geht es überhaupt? Also kann man Ärzte zwingen?
Nee, das kann man nicht. Man muss ja immer selber die Indikation stellen und so weiter. Und wir müssen ja auch ein gutes Gefühl dabei haben bei unserer Arbeit, dass wir das Richtige tun. Letztendlich denke ich, dass man, wie ich schon gesagt habe, es geht nicht nur so, dass die STIKO sagt, dass bestimmte Impfungen notwendig sind, sondern es müssen alle Institutionen, alle öffentlichen Institutionen in Deutschland dahinter stehen. Es hat gerade das epidemiologische Bulletin gegeben. Das ist eine Veröffentlichung des RKI, die zeigt, dass, also wie viele, oder da sind Veröffentlichungen drin zu Impfungen allgemein, zu epidemiologischen Erkrankungen und so weiter. Und unter anderem wurde jetzt dort gezeigt, wie die Impfraten sind zu bestimmten Erkrankungen oder zu bestimmten Infektionen.
Sehr niedrig dieser Tage, oder?
Ja, das ist tatsächlich relativ niedrig. wir sehen es auch im Alltag. Ich glaube, diese Pandemie zum Beispiel, wenn man die mal hernimmt, war eine relativ große Chance. Und so hat es sich auch am Anfang angefühlt, dass wir lernen, ja, aufeinander Rücksicht zu nehmen, Infektionskrankheiten ernst zu nehmen und so weiter. Aber am Ende sind schwerpunktmäßig gegenteilige Effekte übrig geblieben, aus meiner Sicht. Das sehen wir, wie Leute damit umgehen, wenn sie erkrankt sind, dass sie trotzdem überall hingehen im Rahmen des Hyperindividualismus, den so die Pandemie hinterlassen hat. Ja, dass man sich von der Erkrankung nicht sagen lässt. Egal, ob man andere ansteckt, egal, ob die vielleicht auch vulnerabel sind. Das sieht man jetzt nicht bei allen und überall und über die gesamte Bevölkerung gekämmt, aber schon so, dass es einem auffällt. Und genauso hat die Aktivität von Impfgegnern, um es mal kurz runterzubrechen, die zu einer recht starken Verbreitung auch geführt, Impfungen irgendwie zu misstrauen oder sowas.
Siehst du das in deinem Praxisalltag auch? Also du bist jemand, der relativ großzügig, sag ich mal, impft, also der da auch jetzt nicht diese Schwurbel- oder Teilschwurbel-Vorbehalte. Siehst du in deiner Praxis auch, dass die Leute misstrauischer sind, wenn du ihnen das anbietest zum Beispiel?
Ja, auf jeden Fall. Bei der Covid-Impfung ist das so. Nee, das brauche ich nicht mehr. Ich hatte ja schon 4. Dann frage ich immer, okay, wie viel Tetanus-Impfung hatten Sie in Ihrem Leben? Da geht es ja nicht darum, wie viele man hatte, sondern wie oft ein Immunupdate notwendig ist. Ich sehe mich da als sehr, sehr wissenschaftsorientiert. Und an meiner Praxis hängt auch ein großes Plakat, Impfen schützt. Das habe ich mal gemacht, weil die Impfgegner Montagsdemos da an dieser Praxis vorbeigelaufen sind. Und ich gesagt habe, okay, einmal in der Woche müssen diese Leute etwas lesen, das wahr ist.
Ist da dann schon mal jemand gekommen und hat gesagt, Mensch, ich habe jetzt 23 Mal dieses Plakat gesehen, jetzt komme ich tatsächlich mal bei dir vorbei, gib mal her den Schuss.
Das, so in dieser Form nicht, aber ich habe, glaube ich, ein sehr impffreudiges Patientenklientel auch. Und das, also wir haben zum Beispiel unsere ganzen Grippeimpfungen relativ viel bestellt, die haben wir alle verimpft. Wir haben auch relativ viel Covid nochmal geimpft, aber ich merke auch schon, wenn man darüber spricht, ne, eigentlich sollte ja jede ärztliche Vorstellung Anlass sein zu einer Impfberatung. Überwiegend kommt es natürlich auch im Alltag so vor, dass man das macht, wenn man mehr Zeit hat. Das sind beispielsweise Gesundheitsuntersuchungen, also die Check-ups. Und da sage ich das auch allen, die über 60 sind. Also hier Empfehlung ist Impfung gegen Gürtelrose, Impfung gegen Grippe jedes Jahr und aktuell noch jährlich die Covid-Impfung. Und dann kommt relativ häufig so eine Reaktion. Und ich habe auch schon gehört, dass uns am Tresen dann gesagt wurde, dass das ja Krebs verursachen würde und sowas. Ne? Also wirkliche Lügenmärchen, die irgendwo herumgeistern, wahrscheinlich in irgendwelchen Social-Media-Geschichten. Aber ich finde auch, dass die Medien keine gute Rolle gespielt haben bei der Berichterstattung darüber. Ja, wenn man Dinge immer wiederholt, auch wenn man sie sich nicht zu eigen macht, dann werden sie irgendwann eine gefühlte Realität. Und das erleben wir so ein bisschen.
Ist dem überhaupt irgendwas entgegenzusetzen? Jetzt noch, wo dieser Unsinn in der Welt ist?
Ja, ich denke schon, dass man schon auch man kann es ja auch umprogrammieren. Wenn, wie ich sagte, alle öffentlichen Institutionen sich ganz klar fürs Impfen einsetzen, dann hat das schon auch Langzeiteffekte, wenn man anders darüber spricht. Und wenn man auch anders mit irgendwelchen Impfgegner, Desinformationen umgeht. Und ich finde, jetzt geht's ja, also wenn wir angefangen bei dir mit der Shingrix-Impfung, man könnte aber auch einfach mal anders denken und mal an unsere Kinder denken beispielsweise. Und da sehe ich, ich glaube, eine 40% Impfquote bei HPV-Impfung, humanes Papillomavirus.
Das ist doch aber eine hochwirksame Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs.
Gegen Gebärmutterhalskrebs.
Den auch Jungs kriegen können, beziehungsweise weitergeben können, wenn sie nicht geimpft
Jungs mit Gebärmutterhalskrebs.
Ja, nee,
interessant.
Es gab doch mal so einen Film mit Mike Krüger, wo er schwanger wurde. Vielleicht
ist ja, das war Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Die wurden, glaube ich, beide sogar schwanger. Ne?
War sogar beide? Das weiß ich gar nicht mehr. Also ich erinnere mich noch an Mike Krüger, weil der hat dann so ein Kleid angehabt, was ich irgendwie ganz cool fand.
Ich habe den Film damals auch gesehen als Kind, ja. Aber
wir
Spaß
ja beiseite,
nicht. Das betrifft ja wirklich auch junge Frauen. Mhm. Und aus England, wo das sehr, sehr flächendeckend gemacht wurde, gezwungenermaßen, weil dort die Ausstattung mit Gynäkologinnen und Gynäkologen schon damals schlecht war, hat man einfach diese Impfung flächendeckend gemacht und hat beobachtet eine 85-90%ige Reduktion von Gebärmutterhalskrebs auch bei jungen Frauen und damit natürlich eine ganz furchtbare Krankheit, die auch relativ hohe Tödlichkeit hat und insbesondere natürlich auch massive Folgen in jeder Hinsicht für die Personen, die davon betroffen sind. Und wir impfen 40% unserer Kinder. Da bedarf es einfach auch Aufklärungskampagnen und immer wieder der Betonung dessen. Denn letztendlich, wenn man das sieht, dann muss man einfach sagen, dass 60% der Eltern ihrer Garantenstellung für ihre Kinder nicht gerecht werden. Ganz einfach.
Und darüber hinaus, dass eine so hohe Wirksamkeit der Impfung, das versetzt uns ja in die Lage, das Ding auszurotten, ja. Mittelfristig.
So ist es.
Warum tun wir das? Na gut, mit Masern ist es uns auch noch nicht gelungen, ne?
Masern ist es auch nicht gelungen, ne? Und da gibt es ja auch ganz viele Desinformationen. Ne? Masernimpfung wird dann vermieden von einigen Communities, die machen dann Masernpartys, ne? weil man sich ja am besten mit dem Virus ansteckt und dadurch natürliche Immunität aufbaut. Aber das stimmt halt nicht. Ne? Das Masernvirus zerstört Gedächtniszellen und stört den Aufbau von Gedächtniszellen. Für über Monate bis Jahre Kinder, die Masern hatten, haben ihr Immungedächtnis verloren bis dahin und haben für mehrere Jahre eine erhöhte Infektanfälligkeit und auch eine erhöhte Krankenhausaufnahme und erhöhte Todesfälle. Also das stimmt auch einfach überhaupt nicht. Das macht das Immunsystem kaputt, das Virus.
Das wusste ich aber auch noch nicht.
Ja, ganz wichtige Information.
Ja. Also dass es grundsätzlich nicht sinnvoll ist, sich ein Virus einzufangen, wenn man verhindern kann, sich dieses Virus einzufangen und die Verhinderung heißt Impfung. Das war mir immer schon klar, aber dass es tatsächlich die Masern doppelt schädlich sind dann sozusagen, das hätte ich nicht gedacht. Wir wollten über die Gürtelrose sprechen. Was ist das eigentlich? Ich weiß nur, wer es hatte, sagt, das willst du nicht. Also das ist so die, ne? Also Influenza mal gehabt zu haben, ist schon schlimm.
Yes.
Gürtelrose muss da noch drüber gehen.
Ja, das stimmt. Also letztendlich ist es eine Hauterscheinung, die entlang meistens eines Nerven, also einer Nervenwurzel sich entwickelt. Die anderen werden geschützt, dadurch, dass in dem Moment das Immunsystem dann anspringt. Aber das Immunsystem zerstört dann diese Nervenwurzel. Und man kann sich sehr gut vorstellen, dass das Schmerzen verursacht und auch eine erhebliche geistige und körperliche Beeinträchtigung. Und wir haben auf jeden Fall relativ starke Auswirkungen in Bezug auf chronische Schmerzen beispielsweise, also tatsächlich über Monate bestehende Schmerzzustände. Und außerdem haben wir auch eine erhöhte Todesrate bei älteren Menschen. Also ich weiß nicht mehr ganz genau die Zahlen, aber ich glaube bei über 75-Jährigen haben wir eine Einjahressterblichkeit von über 70% nach der Gürtelrose. Wobei dann sich dann die Frage stellt, liegt das daran, dass die Leute schon ja, mehr oder weniger in einem Abbau waren körperlich und dadurch die Gürtelrose ausgebrochen ist oder hat sie es verursacht? Ne? Also das alte Henne-Ei-Problem. Und wenn ich den Leuten erkläre, was eigentlich die Gürtelrose ist, dann mache ich das immer auf eine ganz bestimmte Art, weil das auch eine Faszination in den menschlichen Körper und unsere Zellfunktion und die Genetik vermittelt. Und zwar ist es so, die Gürtelrose ist ja eine Folge der Windpocken.
Okay.
Das heißt also, wer Windpocken hatte, das sind vor 1970 Geborene, 100%, kann man sagen.
Ich unter anderem,
auch, ich,
ja.
Ich auch. Und ich bin nach 1970 geboren. Aber kann sich jeder auch daran erinnern. Deswegen ist auch immer, wenn man gefragt wird, ob man Windpocken hatte, das ist eine zuverlässige anamnestische Angabe. und dann kommen wir nochmal zurück auf die Impfgegner, die ja behauptet haben, die mRNA-Impfung würden sich ins Genom implantieren.
Ja.
Was nicht stimmt.
Ja, ich hatte ja gehofft, dass das mit diesen 5G-Chips stimmt, aber muss nee, trotzdem immer noch dieses blöde Gerät mit mir rumschleppen. Ne?
Ja, ich muss immer noch teuer bezahlen dafür. Ja, genau. Das ist eine Sauerei einfach. Ne? Servicewüste.
Ja.
Aber bei der.
Sehr schön. So nenne ich die Sendung. Servicewüste impfen.
Ach so, ich dachte, das war Holger ruft an. So wie beim Briefen, oder was? Also letztlich bei Herpes und bei diesen.
Du sagtest, die Gürtelrose ist eine Folge der Windpocken.
Richtig.
Inwiefern genau. Ist die Gürtelrose eine Folge der Windpocken?
Ja, diese Herpesviren, das sind DNA-Viren. Die implantieren sich ins Genom. In dem Fall in die Nervenzellen, also in die Nervenwurzeln. Die haben eine DNA und die haben auch Mechanismen und Enzyme, um sich einzubauen. Und an der Stelle erzähle ich immer, was das eigentlich für ein Wunder ist, unsere Zellgenetik.
Moment, wenn die sich ins Genom einschreiben, replizieren die sich dann auch?
Genau, okay. Das passiert dann. Und zwar ist das ja so, dass unser Genom ist auf DNA-Fäden. Das ist ja relativ lang. Und das ist ein Doppelstrang. Doppelstrang deswegen, weil dann das zufällige Ablesen unterdrückt wird. Und das Ganze, wenn es so lang wäre, wie es eben ist, würde gar nicht in die Zelle passen. Deswegen ist es wie so ein Wollknäuel zusammengeknäult. Und so passt es in den Zellkern rein. Und ich finde es immer schon faszinierend, wie unglaublich fein das geregelt ist. Denn wenn jetzt unsere Zelle sagt, ich will Substanz XY oder Protein XY für die Zellwand bauen oder dieses und jedes Hormon, dann muss aus diesem Wollknäuel genau das Stück rausgezogen werden. Es muss auseinandergedröselt werden, die beiden DNA-Fäden müssen getrennt werden und dann wird einer von den beiden abgelesen. Und dieses Produkt, was dann entsteht, das heißt mRNA oder Messenger-RNA, Boten-RNA. Und nur die kann den Zellkern verlassen und das wird dann in der Zelle, ja, unabhängig davon, wo es herkommt, stumpf produziert. Egal, ob es ein Virus von außen ist, wo mRNA drin enthalten ist oder ob es aus dem Zellkern kommt oder sonst woher.
Und woher, vielleicht kannst du mir das erklären, das habe ich noch nie begriffen, ablesen, DNA ablesen. Woher weiß der, ich sag mal, Tonkopf, es ist ja im Grunde, da fährt ja ein Tonkopf lang und sagt, das ist das Stück, was ich kopieren will, das ziehe ich mal raus. Woher weiß der Tonkopf, wo er hinfahren muss?
Also ganz genau habe ich das auch nicht verstanden. Okay. Aber ich weiß, dass es dafür eine unglaublich fein regulierte oder eine feine Regulatorik gibt. Mhm. Mit verschiedenen Botenstoffen und Signalmolekülen und so weiter, die das machen. Und das alleine schon lässt einem schon das Gehirn explodieren, muss man sagen, wenn man darüber nachdenkt.
Das macht es dann vielleicht auch so schwierig für Otto-Normalverbraucher, das überhaupt noch zu begreifen, was da passiert. Weil das ist halt so, das grenzt an Magie. Was der Körper da macht, grenzt an Magie. Und wie wir da eingreifen, grenzt schon wieder an Magie. Und möglicherweise ist das vielen Menschen schon zu viel.
Ja, aber man kann auf jeden Fall vermitteln, wie faszinierend das ist. Mhm. Und davon eine gewisse Ehrfurcht auch vor der Biologie und vor der Natur auch vermitteln. Das ist ja auch unsere Aufgabe ein bisschen. Und dass jetzt diese Herpesviren, die hier betroffen sind, die haben es eben geschafft, sich irgendwo so unterzubringen, dass sie eine gewisse Chance haben, abgelesen zu werden. Und das erklärt auch, warum das unterschiedliche Auslöser gibt. Manche sagen, sie bekommen das oder haben das bekommen nach einem Infekt. Manche sagen, sie bekommen das unter Stress. Das ist das, was du vorhin gesagt hast.
Das war meine Sorge.
Auch alles. Ja. Aber so ganz genau wissen wir es nicht. Es ist nur so, dass es geschafft hat oder dass es schafft, sich irgendwohin zu implantieren, wo es eine Chance hat, weiterzuleben.
Ja, was ja sein Job ist, was anderes
ist. Das ist sein Job, ja.
Genau. Also, der Umstand, dass ich Windpocken hatte, hat dazu geführt, dass irgendwo in meinen Nervenbahnen irgendwo ein Rest von diesem Herpesvirus einfach darauf wartet, dass, wann mal der Tonkopf vorbeifährt, sozusagen.
So ist es. Und wenn wir gegen Windpocken impfen, Kinder,
ja,
und eben Erwachsene ab einem bestimmten Alter gegen Gürtelrose, dann werden wir das Krankheitsbild kaum noch sehen. Also das ist das Ziel, das auszurotten.
Jetzt frage ich mich umso mehr, warum ich keine groß angelegte Kampagne des Bundesgesundheitsministeriums sehe, der Kassenärztlichen Vereinigung, wie du sagtest, sämtliche Institutionen, das dann auch noch flankiert von einem wirklich aufklärerischen Journalismus, der nicht versucht, einen Skandal rauszufinden, sondern erklärt, was da Sache ist.
Ich glaube, können wir beide hier im Podcast nicht lösen.
Nee.
Und kann auch nicht die STIKO alleine lösen, sondern wirklich, das muss eine gesellschaftliche Klarheit einfach rein und auch eine Übereinkunft, dass wir uns darum kümmern und dass wir auch bereit sind, finanzielle Ressourcen reinzusetzen. Verstehst zum Beispiel auch nicht, warum wir Kinder nicht impfen gegen die Grippe oder junge Menschen flächendeckend.
Ja.
Es gibt überhaupt keinen einzigen Grund, das durchzumachen. Keinen einzigen.
Ja. Und wer es noch nicht durchgemacht hat, muss man auch immer wieder den Leuten sagen, wenn du das noch nicht durchgemacht hast, dann hast du nicht die leiseste Ahnung, wovon du sprichst. so eine Influenza, also ich hatte 2 Covid-Infektionen, also ich habe tatsächlich 2-mal Covid-19-Ausbruch. Der erste hat ungefähr 14 Tage gedauert, so insgesamt, bis ich klar war wieder. Danach hatte ich dann irgendwie noch 6-8 Wochen Brain Fog, so was man so bekommt halt davon. Und in der Rückschau würde ich sagen, die Influenza war schlimmer, symptomatisch. Also das wesentlich schlimmer. Also
ich habe auch mal eine gehabt.
Genau, eine hatte ich, genau. Seitdem würde ich mich am liebsten 2-mal im Jahr impfen lassen dagegen.
Genau, ja. Zumal es ja auch, also jede dieser Infektionen kann ja auch Folgeinfektionen machen, weil Viren auch häufig Immunsystembestandteile unterdrücken, auch um selbst zu überleben. Und dadurch öffnen sie die Tür auch für andere Erreger, sodass man dann Infektketten durchmacht. Diese Brain Fog für Wochen, das ist natürlich hoffentlich, also Gott sei Dank, nicht bei allen Menschen der Fall, aber das kommt halt häufig immer vor. Ne? Und dann gibt es Autoimmunerkrankungen und sowas. Es gibt überhaupt keinen Grund, das durchzumachen. Jetzt hat gerade die DIVI, die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensivmedizin, hat gefordert, dass jeder ab 7 Monaten Lebenszeit oder Lebensalter geimpft wird gegen die Grippe, wegen der hohen Hospitalisationslast, die wir sehen.
Und ist die neu, die hohe Hospitalisation, dass so viele Leute in Krankenhaus müssen?
Das haben wir jedes Jahr. Also es war jetzt die Rede von 135.000 Krankenhausaufnahmen, davon 30.000 Kinder. Das ist ja, das macht, und das ist auch noch mit einer hohen Dunkelziffer belegt, weil nicht jeder Fall mit einer Atemwegsinfektion auf Grippe getestet wird.
Das wäre ja auch nochmal was. Kann man das nicht wenigstens, ich sag mal, möglichst flächendeckend so testen, dass wir wissen, worüber wir sprechen? Also, wenn es eine hohe Dunkelziffer gibt, ist ja immer schwer zu argumentieren auch.
Definitiv, das wäre total gut, ist natürlich auch teuer. Jetzt schweifen wir natürlich ein bisschen ab, aber das Thema ist ultra interessant. Wir kommen jetzt ein bisschen vom Impfen weg, aber zu Virusinfektionen hin. Wir haben auch gesehen in der Zeit, als wir Kontaktbeschränkungen hatten und Masken und so weiter, dass wir nicht nur Atemwegsinfektionen kaum noch gesehen haben, also die, wir sagen, infektexazerbierte COPD, also eine chronisch entzündliche Bronchialerkrankung, die mit einem akuten Infekt plötzlich richtig schlimm wird.
Ja.
Das habe ich innerhalb von 2 Jahren 0 Fälle gesehen. Das ist sonst eigentlich fast tägliches Brot. Man vergisst fast, wie man es behandeln muss. Aber und das Interessante ist, dass es auch diverse andere Krankheitsprozesse auch schwererer Art kaum noch gab.
Und das nur, unheimlich. Weil wir weniger Kontakt hatten und wenn wir Kontakt hatten, mal eine Maske auf dem Gesicht.
Ja, also das möchte ich jetzt natürlich nicht propagieren, dass wir keine Kontakte mehr haben und so weiter. Aber was wir daraus lernen können, ist, dass Viruserkrankungen viel, viel mehr Dinge tun bei uns, als wir denken. Da sind wir, glaube ich, auch noch nicht so weit. Und ich habe auch mit Virologinnen und Virologen darüber gesprochen. Mhm. Die sind der gleichen Ansicht. Und daher wäre das total interessant, wenn wir Viruspanels machen würden. Also Viruspanels sind Untersuchungstechniken, bei denen aus einer Probe getestet wird auf verschiedene Viren. Sodass man dann Patterns hätte, also Mustererkennung. Welche Infektionen sind wann aktiv und was verursacht das für Folgeerkrankungen? Na, was wir schon wissen ist, dass zum Beispiel 3 Monate nach der Grippewelle vermehrt bei älteren Menschen Herzinfarkt und Schlaganfälle auftreten.
Aber wir wissen nur, dass es so ist. Warum? Ja, also den Mechanismus?
Man vermutet auch, dass das zum Beispiel also in Plaques aktiv ist und diese Plaques, also diese Verkalkung in Gefäßen, dass die vermehrt dann aufreißen sozusagen und dann Gerinnungsreaktionen verursachen und dann die Infarkte eintreten. Das ist relativ einfach ausgedrückt, aber ich glaube, das ist das, was man vermutet als Ursache dessen. Also eine Entzündungsreaktion in diesen Verkalkungen, die wir alle irgendwann im Laufe des Lebens bekommen, je nachdem auch, wie gesund wir uns ernähren und was wir für genetische Dispositionen haben. Und von der Schweinegrippe damals wissen wir, dass ja auch Narkolepsie, also so ein Zustand, wo man aus dem Nichts einschläft, das betrifft einen ganz, ganz, ganz kleinen Gehirnteil, wo ein Hormon produziert wird. Und wenn es dagegen Antikörper gibt und der geht zugrunde, kriegt man die Krankheit. Und das ist bei der Impfung passiert, das hat man beobachtet. Aber eben auch in Regionen, also China zum Beispiel, wo überhaupt gar nicht geimpft wurde, durch die Schweinegrippe. Und man sieht auch, das hat mal aus dem Team von MyLab, hat das jemand geschrieben, man sieht nach jeder Grippewelle auch so eine gewisse Welle an Narkolepsiefällen. Also das ist eine Autoimmungeschichte einfach. Ne? Das sind nur ganz klare Beispiele, Autoimmungeschehen. Aber man fragt sich, wie viele andere Dinge auch noch durch Viren hervorgerufen werden, ob wir da nicht weiter auch unsere Forschung drauf richten müssen. Und das, klar, ja, so wie du sagst, da müsste man auch gucken, was für Viren haben wir eigentlich. Ja. In der Praxis sagen wir, ja gut, sie haben eine Virusinfektion. Ja, legen sich ins Bett und...
Genau, nehmen sie 2 Aspirin, kommen sie morgen wieder.
Ja.
Aber ich bin bei solchen Dingen immer ein bisschen naiv, das weiß ich. Es wäre doch eigentlich ein einfaches, diese Daten zu produzieren. Wir haben Gesundheitsbehörden, die könnten, ich kann mir ja jetzt auch im Supermarkt schon Tests, also so hier Abstrichtests kaufen, die gucken nach SARS-CoV-2, die gucken nach Influenza und noch was Drittes. Ich weiß es gar nicht.
Das RSV,
ne? RSV, genau. Man müsste doch eigentlich nur, ich sag mal, im Rahmen eines Citizen Science Projekts, Bürgerwissenschaftenprojekt, einfach sagen, pass mal auf, Leute, wir wollen alle nicht mehr so viel krank sein. Wir wollen das Risiko minimieren. Alles, was ihr tun müsst, ist, mach einen Abstrich und schick den ein. Also das ließe sich doch organisieren. Da fehlt doch nur der politische Wille, oder?
So ist es. Wir haben das im Ansatz, nämlich die ARE-Netzwerke, also Atemwegsinfektionsnetzwerke der Landesgesundheitsämter, und die haben Sentinel-Praxen, in denen wird auch flächendeckend dann oder überwiegend werden Abstriche gemacht und dann werden dort Viruspanels drauf untersucht. Und daran, diese Daten sehen wir, welche sind so gerade aktiv und so weiter.
Ist das zuverlässig genug? Weil ich meine, die Hälfte der Leute geht überhaupt nicht zum Arzt. Und wenn jetzt ausgerechnet so eine Sentinel-Praxis neben einem Infektionsherd ist, der von einer anderen Praxis betreut wird, kriegen die das nicht mit?
Ich glaube, da bin ich jetzt zu wenig Virologe für, okay. Aber ich denke, wir sehen auf jeden Fall, welche Viren sind da, was haben wir für Wellen, wie hoch ist die Krankheitslast. Ich würde vermuten, educated guess, dass es nicht ausreicht, um solche Betrachtungen zu machen im Detail, welche Viren verursachen dann am Ende welche Krankheitsprozesse. Da müsste man noch genauer hingucken, denn dann müssten wir ja, jetzt aus meinem Verständnis heraus, müssten wir ja dann auf das Individuum runterbrechen. Bei ganz seltenen Erkrankungen kann man das ja ganz schlecht machen, dass man nur auf Niedersachsen guckt zum Beispiel.
Du brauchst auch idealerweise große Zeit. Im Grunde müsstest du irgendwie eine dauerhaft angelegte Kohortenstudie machen, mindestens. Mit sehr, sehr vielen Probanden.
Ja, wir sind zu sehr Reparaturgesellschaft, was Medizin und Gesundheit angeht. Ne, wir kümmern uns dann darum, dass Krankheiten behandelt werden und stecken da sehr viel Geld rein. Mhm. Und wir stecken, glaube ich, viel zu wenig Geld auch in Prophylaxe und Krankheitsvermeidung, ne, und auch politisch. Ne, bestes Beispiel, die fehlende Lebensmittelkennzeichnung unter der Ampel-Legislatur. Das war ja damals mal eingebracht worden, wurde dann nicht beschlossen, auf Druck der Lebensmittelindustrie.
Das war so die Lebensmittelampel.
Da brauchen wir einfach eine bessere gesellschaftliche Vereinbarung. Und dann würde man wahrscheinlich auch so etwas wie diese Kosten, die das verursacht, möglicherweise auch miteinander vereinbaren, dass man die eingeht. Wenn man sagt, es lohnt sich. Krankenkassen machen das häufig nicht, dass sie Dinge bezahlen, die am Ende weniger kosten, sondern die laufen häufig, oder unsere Kassenmedizin läuft häufig einfach in die hohen Ausgaben rein, weil sie das nicht macht. Also BGEN zum Beispiel, die rechnen anders, die rechnen betriebswirtschaftlicher.
Berufsgenossenschaft.
Die sagen häufig, wenn wir jetzt diesen Patienten eine Handprothese, die funktioniert, beschaffen, dann kann der schneller wieder arbeiten und bringt wieder Geld ins System, mal ganz einfach ausgedrückt. Und so denken Krankenkassen ja häufig nicht. Die denken immer nur, na, wir nehmen die günstigste Variante und am Ende verlieren wir dabei. Das ist so meine philosophische Einschätzung von der Lage.
Könnte man die Krankenkassen zwingen, sich zu verhalten wie Berufsgenossenschaften, oder sind die derart unabhängig? Also euch Ärzte könnte man zu sowas nicht zwingen, ne? Also weil die kassenärztlichen Vereinigungen, die lassen sich nicht reinreden.
Also wir sind ja sowohl die Krankenkassen als auch die Ärzteschaft, vertreten durch die KV'en, sind ja dem Sozialgesetzbuch verpflichtet. Und ich muss meinen Patientinnen und Patienten häufig sagen, dass bestimmte Dinge eben nicht gehen, also Wunschmedizin, wegen Paragraph 12 Sozialgesetzbuch 5. Das ist WANZ, heißt das. WANZ. Leistungen aus der gesetzlichen Krankenkasse müssen wirtschaftlich, angemessen, notwendig und zweckmäßig sein.
Ja.
Wanns. Und ich glaube, klar könnte man die Krankenkassen zwingen, wenn man die Gesetze ändert.
Mhm.
Aber ich glaube, da sind könnten wir beiden jetzt einfach, ich komme nach Berlin, wir gehen einfach mal zur Gesundheitsministerkonferenz. Aber ich glaube, wir rennen gegen ganz große...
Wir können uns auch in so einem kleinen Podcast in den Mund fusselig reden, hat den gleichen Effekt wahrscheinlich.
So
gibt es eigentlich, wenn man beim Impfen, gibt es eigentlich auch echt unsinnige Impfungen, die Leute trotzdem haben wollen? Also die praktisch die andere Seite? Ich habe gehört, also der Putzhilfe meiner Nachbarin hat der Freund erzählt, das wirkt?
Ja, eigentlich weniger.
Okay.
Die meisten sind gar nicht bekannt. Bei Reisen kommt das manchmal vor, dass Leute irgendwelche abstrusen Impfungen haben wollen oder welche, die gar nicht notwendig sind.
Und wenn die zweite Hepatitis, vor der Asienreise die zweite Hepatitis-Impfung vergessen, ne?
Ja, zum Beispiel. Oder japanische Enzephalitis, obwohl man überhaupt nicht in ein Risikogebiet geht oder sowas. Stattdessen wird aber die Grippeschutzimpfung hier zu Hause viel gefährlicher ist, nicht gemacht. Und da wird dann immer gesagt, naja, da bin ich so krank gewesen den ganzen Winter. Oder der Vater des Onkels, des Schwagers meiner Katze war so lange krank. Oder meinetwegen, es hat sich die Erde geöffnet unter einer großen Lavafontäne wurde mein Heimatort verschluckt wegen der Grippeimpfung, keine Ahnung.
Und außerdem habe ich ein super Immunsystem, ich brauche keine Grippeimpfung. Ist auch so ein Satz, den ich oft höre, wo ich denke, wer sowas sagt, hat, glaube ich, überhaupt keine Ahnung davon, wie gut oder schlecht sein Immunsystem ist. Lässt sich das überhaupt qualifizieren, das Immunsystem?
Nee, und ein gutes Immunsystem ist gut ausbalanciert. Ne? Oft wird ja gesagt, ich habe ein starkes Immunsystem. Und wenn man ein starkes Immunsystem hat, dann ist der ja überaktiv und greift einen selber an. Dann hat man Autoimmunerkrankungen. Ne? Das sage ich auch herzlichen Glückwunsch. Ein gut ausbalanciertes Immunsystem ist wichtig, was Erreger und Feinde erkennen kann. Das Problem ist ja, dass es einfach Erreger gibt, die machen obligat krank. Und
deren Job ist, krank zu machen. Das ist nicht nur der zufällige Nebeneffekt.
Und die Grippe ist ja so, dass sie in ihrer Genetik so ist, dass sie sich unheimlich gut rekombinieren kann, heißt es. Also, dass es immer wieder neue Varianten gibt, gegen die unser Immunsystem einfach keine spezielle Erkennung aufbauen kann. Und deswegen kann man es auch immer wieder kriegen. Ne? Das ist die Erfolgsgeschichte der Grippe. Und ein starkes Immunsystem zu haben, also dass man nicht so infektanfällig ist, das hat vielleicht so anatomische Gründe oder man hat bestimmte, also in der unspezifischen Immunität, also ohne spezielle Erkennung von Erregern, gibt es ja auch Mechanismen, dass unser Immunsystem sich wehrt, dass der Erreger gar nicht reinkommt. Da gibt es Leute, die haben sicherlich Vorteile auf einer subtilen Ebene oder weil sie meinetwegen gesunde Atemwege haben oder sowas. Aber so jemand muss nur einmal die Grippe kriegen und ist dann, denke ich mal, auch vor dieser Fehlannahme geheilt.
Ich selbst bekomme bei jeder Infektion, zumindest jede Infektion, die ich mitbekomme, bekomme ich mit, weil ich sofort Fieber kriege. Sofort. Mhm. Also ich wirklich selbst so ein RSV, weißt du, so hier der normale Schnupfen, ich würde mal denken, dass ich bei 2/3 aller Erkältungserkrankungen sofort Fieber bekomme. Warum kriege ich sofort Fieber? Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen von meinem Immunsystem?
Ach, ich würde sagen, weder noch. Das ist einfach eine Eigenart von dir. Ich selbst bekomme zum Beispiel überhaupt kein Fieber. Ne? Das ist einfach so, dass dann die Botenstoffe, die praktisch diese Fieberankurbelung verursachen, bei dir einfach schneller angestoßen werden. Einfach eine andere Art von Kaskade.
Mhm.
Solange es dir nicht schadet, warum nicht? Dann ist das halt deine Art, das zu merken. Es gibt auch Leute, die merken es gar nicht.
Wär mir ein bisschen lieber, statt jedes Mal 3 Tage im Bett zu verbringen erstmal.
Ja gut, okay, das ist natürlich das Problem. Ne? Aber gut, andererseits ist das dann auch ein Schutz für dich, dass du dich nicht überanstrengst und so weiter. Das kann ja auch alles passieren. Ne?
Ja. Also die Impfquoten sind besonders niedrig? Ist es dieses Jahr besonders niedrig oder ist es alle Jahre besonders niedrig?
Jetzt? Ich glaube, wir sind in Deutschland insgesamt eher tendenziell niedrig und nicht besonders dieses Jahr.
Ich lese die letzten Wochen dann noch immer Aufrufe. Also dieses Jahr heißt es, könnte, man weiß es leider immer erst hinterher, dieses Jahr könnte uns eine sehr starke Grippewelle bevorstehen, weil sie auch 4 Wochen früher angefangen hat als bekannt. Das heißt, einfach der Zeitraum, in dem wir strukturell einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt sind, wird auch länger dadurch, weil sozusagen der Grippewinter sich verlängert hat. Ja. Alles, es lohnt sich auch jetzt noch impfen zu lassen.
Wobei die Impfstoffe halt gegen Grippe nicht mehr so verfügbar sind.
Das wäre jetzt die Frage gewesen, ist überhaupt noch genug Impfstoff da? Weil das muss ja in angeblich in Hühnereiern über Monate ausgebrütet werden und sowas.
So ist es, genau. Ich habe gerade auf Blue Sky einen Thread dazu gemacht, weil ich bei ntv.de habe ich gelesen, ja, unbedingt jetzt noch impfen lassen. Das macht mir aber hier in Norddeutschland Probleme, weil ich kriege keinen Impfstoff mehr U60. Es gibt ja einen U60 und einen Ü60 Impfstoff.
Wie unterscheiden die sich? Steht U60 und Ü60 drauf, oder?
Ich meine, es ist die Valenz sozusagen, gegen wie viel Erreger oder gegen wie viele Varianten der Grippe ist er gerichtet. Und ich glaube, es ist auch vor allen Dingen eine Dosisfrage, also dass Ältere eine höhere Dosis bekommen, damit das Immunsystem mehr angetriggert wird.
Du sagst gerade übrigens implizit, dass Jüngere sich möglichst früh in der Impfsaison impfen lassen sollten, damit da überhaupt noch genug Impfstoff übrig ist.
Naja, also ich mache es immer so, dass ich im November mich impfe, weil man muss dabei die Welle beachten. Und die Grippeimpfung ist leider jetzt nicht über viele, viele Monate wirksam, sondern so im Wesentlichen 2-3 Monate. Natürlich ist sie dann nicht weg auf Stoß, sondern es ist so ein gewisses Fading. Das heißt also, die Impfreaktion oder der Impfschutz lässt so langsam nach. Und wenn man dann weiß, hier in Norddeutschland ist die Grippewelle meistens so im Februar an ihrem Maximum, hat man dann natürlich die höchste Chance, dass man sie abkriegt. Und dann möchte man natürlich den besten Impfschutz haben. Wenn man jetzt, wie ich, sich im November impft und im Oktober hat man leider Kontakt mit dem ersten Grippemenschen, da hat man natürlich echtes Pech. Aber trotzdem halte ich das für eine schlaue Art, das so zu machen.
Ich habe mich jetzt, seit wann gibt es den Impfstoff? Ich glaube Ende September, Anfang Oktober war der draußen. Da bin ich dann sofort zum Arzt gerannt. War das ein Fehler?
Nee, ich denke mal, du wirst auch schon noch einen Schutz haben. Ich persönlich mache das einfach vor allen Dingen so, weil ich relativ hohe Kontakte habe.
Ne? Du bist Arzt.
Ist ja auch präsymptomatisch ansteckend unter Umständen. Das heißt also, bevor die Krankheit ausbricht bei demjenigen. Ne? Und da möchte ich natürlich möglichst gut geschützt sein auf alle Fälle. Letztlich, du hast gesagt, es wird auf Hühnereiern bebrütet. Das dauert ewig. Es wird dann aufgereinigt. Ne? Das ist also auch für Hühnerei-Allergiker gar kein Problem, weil die Aufreinigungsprozesse sehr intensiv sind. Aber das bedeutet halt eben auch, wir können eben nicht, also wir müssen sehr früh die Variante anpassen. Das wird ja meistens so ein bisschen geraten aufgrund der Grippe auf der Südhalbkugel. Das schwappt ja immer hin und her. Und dann muss es in einer gewissen Zahl produziert werden. Und deswegen müssen wir Praxen im Januar oder Februar, glaube ich, bestellen. Das heißt, wir müssen das schon festlegen. Wenn wir zu viel bestellen, ist es regressbehaftet. Ja, das ist so. Die bestelle ich ja über den Sprechstundenbedarf. Und wenn ich die nicht verimpfe, dann kann es sein, dass ich dafür Ärger bekomme.
Das darf doch nicht wahr sein. Das ist doch...
Ja, genau. Das trägt zu der Thematik bei. Und wenn man dann keine Impfempfehlung hat für U60, ne, also zum Beispiel selbst die USA haben immer noch eine Empfehlung ab dem 7. Lebensmonat, also wo der Nestschutz bei Neugeborenen nachlässt. Dadurch haben wir insgesamt niedrige Impfquoten und dadurch haben wir auch niedrige Bestellmengen. Und ich glaube, und wir haben natürlich auch noch keine mRNA-Impfung, ne, die würde uns
helfen. Warum eigentlich nicht? Was ist da das Problem?
Ich glaube, es laufen Studien. Ich glaube, es ist gerade eine Phase-3-Studie, also schon relativ weit fortgeschritten. Da bin ich aber auch nicht 100% im Thema. Das wäre natürlich eine Riesengeschichte, wenn nicht die Desinformationskampagnen wieder gegen mRNA-Impfstoffe laufen. Die würden angeblich Krebs verursachen. Dabei gibt es Studien, die zeigen, dass bestimmte Immuntherapien und so weiter besseres Ansprechen haben nach einer mRNA-Impfung gegen Covid. Was ich mir auch nicht erklären kann, aber was zumindest in einer größeren Studie gezeigt worden ist.
Ja, und dramatisch die Sterblichkeit verringert. Es ist gerade eine Arbeit erschienen. Geimpfte, also Covid-Geimpfte, haben eine um 25% reduzierte Sterblichkeit. Also selbst wenn du das gegen Vorerkrankungen und Alter und sowas korrigierst, bleibt dieser Vorteil immer noch bestehen.
Ja. Man möchte die Krankheit nicht durchmachen. Und um es mal ganz einfach runterzubrechen, Impfen ist immer besser, als die Krankheit durchzumachen. Wenn unser Immunsystem die Oberfläche von dem Virus oder von dem Krankheitserreger kennt, ist es doch besser, als wenn es sich mit den Folgen von den körperlichen Schädigungen auseinandersetzen muss, die die Krankheit macht.
Was du sagtest, dass ihr regresspflichtig werdet, wenn ihr dich den bestellten Impfstoff auch verimpft. Mhm. Was kostet so eine Impfung? Also was kostet so eine Dosis?
Ich glaube, eine bei der Grippe ist um die 20 Euro.
Okay. Ich denke immer so, also das ist ja eigentlich, ist das ja, also überhaupt nur genügend Impfstoff vorrätig zu haben.
Ja.
Ist eine Versicherung.
So. Ja.
Und diese Mehrkosten für den Fall, dass das nicht alles verimpft worden ist, wären dann eine Versicherungsprämie, die man bezahlen würde. Warum zum Teufel machen wir das nicht? Wir versichern uns doch gegen alles und jeden. Die 500 Milliarden Sondervermögen, die Bundesregierung jetzt hat, sind im Grunde auch eine Versicherung dagegen, dass der Russe angreift.
Ja.
Der Russe, wie mein Opa. Ne? Ja. Was ist da bei euch los? Also das muss doch... Also ihr seid ja selbst verwaltet und das kann ja jetzt nicht sein, dass du der schlauste Allgemeinmediziner Deutschlands bist. Vielleicht bist es so, ich weiß es nicht. Aber
ja, glaube ich nicht.
Also ihr redet da ja auch sicherlich intern drüber. Warum passiert da nichts? Das ist doch so naheliegend, einfach zu sagen, so, pass mal auf, wir lagern jetzt hier für viel Geld viele Impfdosen ein.
Ja, ja.
Wir sind der festen Überzeugung, dass es richtig, dass man sich impfen lässt. Wir können das auch belegen, wir können das verargumentieren. Die Schwurbler, wenn ihr nicht kommt, habt ihr halt Pech gehabt, aber ihr zahlt das mit, nämlich über... wahlweise KV-Beiträge, also Krankenkassenbeiträge oder Steuern.
Ich glaube, wir sind einfach nicht so konstituiert in Deutschland. Wir verschwenden eher Geld. Es gab ja jetzt kürzlich auch in der allgemeinen Presse Nachrichten, dass 57 Milliarden in Deutschland verschwendet werden im Gesundheitswesen für verschiedene Dinge.
57 Milliarden.
57 Milliarden, richtig. Das sind überwiegend, dass die Krankenkassen Versicherungsbeiträge für Hartz-IV-Empfänger und so weiter bezahlen müssen, statt dass es der Bund macht oder die entsprechenden Institutionen der Öffentlichkeit.
Stimmt, die Politik verpflichtet die Krankenversicherung, diese Kosten zu übernehmen, weigert sich aber, sie selbst zu bezahlen, ne? So in der Art.
Dann schon seit vielen Jahrzehnten die fehlende Finanzierung von Krankenhäusern durch die Länder, sodass also auch Infrastrukturinvestitionen in Krankenhäuser getragen werden von gesetzlichen Krankenversicherungen, nämlich über die DRGs in den Krankenhäusern und dann diverse Fehlanreize und so weiter. Wenn man es mal vergleicht mit den Honoraren für Kassenärzte insgesamt, sind das so 45 bis 50 Milliarden. Und ich glaube, Impfungen machen 5 Milliarden aus, wenn ich das richtig weiß, in Deutschland. Ich glaube, wir sind einfach nicht so gut darin, uns auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren. Und ich würde jetzt mal einfach in den Raum stellen, es sind eventuell Lobbyinteressen und so weiter. Das ist ein 350 Milliarden Markt, der sehr stark umkämpft ist, wo es halt auch nicht immer um Dinge geht, wo wir beide uns sofort einigen können, dass man was Gutes tut damit, sondern da geht es um knallharte andere Interessen.
Du sagtest eben, die Grippeimpfung hält so 3 Monate ganz gut. Mhm. Sollte ich mir 2 holen? Sollte ich im Januar nochmal hin? Also falls noch Impfstoff da ist.
Das wird wahrscheinlich wirklich keiner machen. Da muss man sich einfach entscheiden. Ich weiß auch nicht, ich glaube, es gibt, denke ich, auch gar keine Daten, ob dann noch eine gute Immunreaktion kommt.
Das will
ich
fragen.
Man auch vermuten, dass das kommt. Gibt es, denke ich mal, niemanden, der dazu was Schlaues sagen kann.
Das heißt, im jährlichen Rhythmus reicht prinzipiell bei allen Impfungen auch Covid?
Ja. Es ist ja auch nicht so, dass du auf Null sinkst. Ne? Also ich selbst denke auch immer, auch das ist überhaupt nicht mit Substanz hinterlegt. Aber ich denke immer, wenn ich mich jedes Jahr gegen Grippe impfe, es kommt irgendwann mal zu einer Grippepandemie, dann habe ich schon ganz viele Epitope, also so, sagen wir mal, Erscheinungsformen der Oberfläche des Virus schon bei mir drin. Und dann kann ja auch immer mein Immunsystem schneller als ohne das ein exponentielles Wachstum von Antikörpern und so weiter produzieren.
Wie ist es denn eigentlich mit anderen Impfstoffen? Sind die immer in ausreichender Menge vorhanden?
Da haben wir jetzt zumindest keine wirklichen Mangelzustände, die ich jetzt erlebt hätte. Es war mal eine Zeit lang schwierig, RSV-Impfstoff zu kriegen. Das ist aber mittlerweile auch überhaupt kein Problem mehr. Das hat man hochgefahren. Und auch sonst, das ist ja Tetanus, Diphtherie und...
Wann war Ihre letzte Tetanus-Impfung? Ja, weiß ich nicht, dann machen wir mal, ne?
Ja, den Impfausweis habe ich auch überhaupt verloren. Der ist bei irgendeinem Umzug in einem Karton gelandet und so.
Das ist tatsächlich, war mein Impfausweis weg, jetzt habe ich einen neuen und da steht nichts drin. Und ich denke, also, das kann doch eigentlich auch nicht Sinn der Sache sein. Habe ich zu meinem Arzt gesagt, das ist seit 15 Jahren mein Hausarzt, habe ich gesagt, ja, aber Sie haben das ja bestimmt in Ihren Unterlagen. Und der so, Blätter, nicht wirklich. Haben Sie vielleicht.
Deswegen müssen wir digitalisieren. Ne? Also mein Praxisverwaltungssystem hat eine digitale Impfdokumentation und das ist übrigens auch ein Anbieter, also Impfdoc. Da gibt es, glaube ich, nur zwei in Deutschland, die das machen. Impfdoc ist einer und die haben auch eine Patienten-App, sodass die Patienten auch alles genau das in der gleichen Ansicht sehen können wie ich. Man hat genau einen Überblick mit einem Ampelsystem auch, weil welche Impfung ist fällig. Das ist ein Baustein, was wir auch unbedingt brauchen, dass wir nicht immer an diesen gelben Impfbüchern hängen und so weiter.
Das ist sowieso das ist ja, jeder bei irgendwo beim Chines bestellen kann und dann selber Sachen da reinschreiben kann.
Ich sage einfach immer ganz stumpf, das ist so Allmann. Ja. Das ist so Allmann, dass wir das auf Papier haben, in diesen gelben Büchern.
Stimmt. Eigentlich müsste der Arzt noch irgendwas faxen. Ich faxe Ihnen schnell den Impfausweis.
So. Ja, genau. Cyberangriff von Deutschland auf Russland wäre, dass wir einen Fax mit so vielen Seiten schicken, dass denen das Papier ausgeht.
Nee, so ein Endlosfax haben wir früher gemacht, als es noch diese Thermodruckerfaxe gab. Ja. Da hast du einfach ein Blatt Papier genommen, mit Tesa in den Ring geklebt und dann einfach laufen lassen, bis das andere Fax leer war. Also ich bin da total schmerzfrei. Ne? Also ich habe nicht die leiseste Ahnung, wann meine letzte Tetanusimpfung war. Wahrscheinlich, als ich mir den Nagel in den Finger gehauen habe oder sowas. Selbst wenn sie vor 3 Wochen war, hätte ich kein Problem damit, mir sofort wieder eine geben zu lassen. Ist das eigentlich ein Problem, wenn man da so relativ sorglos unterwegs ist?
Nö, glaube ich nicht.
Okay.
Also das sagen auch viele, dass man jetzt so viele Impfungen hat und so weiter. Wir müssen ja manchmal auch sagen, oha, bei Ihnen ist ja einiges fällig jetzt, das müssen wir jetzt mal angehen. Ja, aber so viele Impfungen. Ich glaube, wenn man mal drüber nachdenkt, was unser Immunsystem jeden Tag macht, was es allein über die Atemwege und über unseren Verdauungstrakt abbekommt, das arbeitet so viel. Und die paar Basenpaare oder Epitope, die man jetzt als Impfung spritzt, die sind, glaube ich, keine große Herausforderung fürs Immunsystem.
Das heißt auch, also ich kenne Personen, die sich 2-mal im Jahr gegen Covid impfen lassen. Also ne, so, man kann ja immer eine auf den Impfausweis und die andere irgendwo erschleichen, weil man den Impfausweis vergessen hat, geht ja auch. Die gehen also auch kein Risiko ein.
Nö, das glaube ich nicht. Es gab auch Leute, die in Sachsen oder so, Sachsen-Anhalt,
86 die, Mal
Impfverweigerern ermöglicht haben, indem sie sich selber in den Impfzentren haben impfen lassen. Da gab es, glaube ich, den Rekordhalter mit 90 Covid-Impfungen und sowas. Dem ist auch nichts passiert.
Aber also, haben die auch einen Vorteil? Also habe ich einen Vorteil, wenn ich mich alle halbe Jahr gegen SARS-CoV-2 impfen lasse und nicht nur einmal im Jahr?
Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Hm. Also wir haben ja Variantenanpassungen, die kommen, glaube ich, jährlich raus. Ne? Das alleine macht es schon unwahrscheinlich. Und dann gibt es ja auch Daten, dass zum Beispiel, wenn man sich nach 3 Monaten impfen lässt, dass die Impfreaktion auch nicht so gut ist, dass man eher die Balance stört. Und es gibt ja zusätzlich auch noch Daten, dass selbst Leute, die nur die Wildtyp-Impfung bekommen haben, auch immer noch eine gewisse Variantenwirkung haben. Letztlich ist ja so ein Virus, wenn es sich verändert, ist das ja so eine Art Zufallsgenerator. Und den hat aber unser Immunsystem auch. Also wenn wir das nicht hätten, dann würden wir ja immer nur dieselben Antikörper produzieren. Ne? Und unser Immunsystem hat einfach so eine Instabilität eingebaut, dass einfach Antikörper versucht werden, ne? Dadurch, dass dort Mutationen entstehen. Und dann, wenn zufällig einer dabei ist, der einen Krankheitserreger erkennt, dann wird der über die Vorgänge, die das Immunsystem dann zeitigt, wird der gespeichert und auch vermehrt. Und die anderen werden unterdrückt, weil sie schlichtweg nicht benutzt werden. Und auch das ist ein Wunder, ne? Wir gerade schon über biologische Wunder gesprochen haben, aber unser Immunsystem ist durchaus in der Lage, auch damit weiterzuarbeiten. Und wir müssen uns vielleicht nicht immer und ewig für alle Covid-Varianten wieder impfanpassen. Wir wissen nur nicht, wie lange das dauert.
Haben wir eine vage Ahnung, wie lange das dauern könnte? Also gibt es irgendwie historische Präzedenzfälle?
Nee, die gibt es eben nicht. Mhm. Man erinnert sich ja daran, dass am Anfang der Impfsaison oder der Impftätigkeit gegen Covid hieß es ja, wahrscheinlich müssen wir uns nur einmal impfen und dann sind wir durch.
Durchseuchungsstrategie gab es auch mal. Ja. Also ja, wer alles einmal abgekriegt hat, entweder eine Infektion oder eine Impfung ist durch. Ja, das war damals die große Hoffnung. Ja.
Ah, das haben einige gedacht, aber wie gesagt, auch da gilt, Impfen ist immer besser, als die Infektion durchzumachen. Und wir haben ja auch die Leute gesehen, die mit 30 als Sportler an der ECMO gelegen haben im Krankenhaus. Also das ist keine gute Strategie.
Ich glaube, das sind auch so Bilder, die man regelmäßig mal zeigen sollte. Und da gab es ja damals diese Doku aus der Charité.
Ja,
vom, wie hieß er, der Österreicher? Ja, diese Doku aus der Charité. Die sollte man sich eigentlich alle paar Jahre mal angucken, um zu sehen, was da tatsächlich passiert. Also gerade ECMO, also extrakorporale Membranoxidation, im Grunde eine ausgelagerte Lunge, durch die dein Blut durchgepumpt wird.
Schrecklich.
Also das ist, nee. Das war übrigens meine größte Sorge bei meiner ersten Infektion, weil ich dachte, ja. Oh shit, ich bin Asthmatiker, ich habe wirklich hier im Bett gelegen mit Kopfschmerzen, Fieber und alle anderthalb Stunden hatte ich einen Pulsoximeter am Finger, weil ich dachte, bloß nicht unter 95, bloß nicht.
Ja,
um dann festzustellen, dass ich im Liegen sowieso kaum über 95 komme.
Ich bin ja Intensivmediziner auch und habe auch ECMOs schon im Studium als Student, als ich da auf der Intensivstation gejobbt habe, betreut. Und das ist wirklich kein Zustand, der in irgendeiner Form erstrebenswert ist. Und man hat ja gedacht, dass Coronaviren relativ stabil sind. Und dieses neue Coronavirus hat uns ja gelehrt, das kann auch am Anfang nicht so stabil sein. Das heißt, die waren am Anfang, waren die durchaus auch so mutationsfreudig wie andere Viren, die wir kennen. Und ich wüsste jetzt nicht, wie dort die Zeitachse ist und wann sich das mal ändert.
Aber wir werden es mit Sicherheit in der Zeitung lesen, weil das wäre dann, das ist dann wirklich nochmal so ein Liberation Day. Irgendwie, wenn tatsächlich mal so. Andererseits haben wir Liberation Days bei den Masern gehabt, zumindest das geglaubt. Wir haben Liberation Days bei Polio und trotzdem tun alle so, als wäre das alles eigentlich irgendwie ein riesiger Hoax. Wer weiß, ob es in Zukunft besser wird.
Es liegt, glaube ich, in uns Menschen, dass wir das nicht mehr wertschätzen können, wenn es länger hinter uns liegt und man sich an das neue Normal gewöhnt hat, dann ist die Außergewöhnlichkeit dessen und das Achievement, das ist einfach nicht mehr in unseren Köpfen drin. Das ist ein psychologisches Phänomen, glaube ich, das uns alle betrifft. Muss man eben, glaube ich, in der Lage sein, aktiv dran zu arbeiten.
Wogegen impfen sich Ärzte eigentlich? Habt ihr irgend noch so irgendwie, ne? Ihr habt doch bestimmt irgendein Geheimwissen. Also gibt es irgendwas, wo du sagst, da impfe ich mich auf jeden Fall gegen, obwohl das eigentlich in der breiten Bevölkerung überhaupt kein Thema ist?
Nee, habe ich nicht. Also ich mache
super, wäre natürlich gegen Erkältung geimpft werden zu können, weil ständig neue Viren bei dir reinschneien. Ne?
Das wäre toll.
Andererseits, Also du sitzt jetzt da, hast jeden Tag keine Ahnung, wie viele Patienten mit Erkältungskrankheiten, also mit Viren, die irgendwie bei dir hinterlassen. Ist das nicht über die Zeit auch eine Pseudoimpfung, weil du mit extrem vielen verschiedenen Erregern in Kontakt kommst?
Vielleicht, ne? Das würde ja aber auch meinetwegen für Einzelhandelsmitarbeiter gelten. Die haben ja auch die gleichen Kontakte.
Die waschen sich aber nicht so auf die Finger.
Ja, das ist richtig. Also ich habe das auch gedacht, naja, da härtet man sich ab. Aber andererseits, als ich noch nicht getrennt habe, war ich ständig krank. Ja, auch wirklich, habe ich in der Ecke gelegen. Und seitdem es Covid gibt, nee, beziehungsweise eigentlich seitdem ich die Praxis habe, das war kurz vor Covid, gibt es eine Infektsprechstunde, dass sich also Infekte nicht neben dem schwerkranken Patienten im Wartezimmer sitzen oder dem Hochbetagten. Und seitdem Covid da ist, wird es keinen einzigen Tag mehr geben, wo ich eine Infektsprechstunde ohne Maske mache. Also auf so eine stille Feiung heißt das, glaube ich, habe ich ehrlich gesagt gar keine Lust. Das ist ja auch ein bisschen ein Roulette-Spiel. Und ich weiß, ich habe da keine Angst vor, einen Schnupfen zu haben oder sowas. Ne? Aber ich kann da meinen Sport nicht machen. Ich fühle mich dreckig. Ich habe da überhaupt keine Lust drauf.
Ich habe auch keine Angst. Ich habe keinen Bock.
Ja. Nee, ich habe keinen Bock. Ich habe auch keinen Bock drauf. Und wenn es eine Impfung gäbe gegen Erkältung allgemein, ich würde sie sofort nehmen.
Ich würde jeden Preis bezahlen, ja.
Dass die Lösung liegt wahrscheinlich irgendwie darin, dass wir die unspezifische Immunität stärken. Also die nicht auf Erkennung in der Form von Antikörpern basiert oder sowas, sondern dass die allgemeinen, ja, unspezifischen Mechanismen gestärkt werden. Das ist wahrscheinlich das, wie es am ehesten funktioniert, weil sonst hätten wir ja ein riesiges Impfpotpourri gegen Adenoviren, Paramyxoviren, Parainfluenzaviren und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, relativ chancenlos. Wir sehen ja auch, dass die Viren, die machen das schon ein paar Millionen Jahre länger als wir, dieses Spiel ganz gut beherrschen, sich zu schützen.
Aber wie stärke ich die unspezifische Immunität? Also abgesehen von den Nahrungsergänzungsmitteln, die mir im Internet angeboten werden, die alle irgendwelche Immunität stärken sollen.
Also mit denen nicht, mit denen stärkst du höchstens das Portemonnaie derjenigen, die das Zeug verkaufen. Und kannst du gucken,
ach, die erzählen, die sagen gar nicht die Wahrheit?
Tja, glaube ich nicht. Ne? Guck in Saint-Tropez aufs Meer raus und schau dir die Yachten an. Da geht das Geld hin, glaube ich. Ne? Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Mhm. Ich weiß nur, dass es Forschungsansätze gibt in dieser Richtung. Aber ich glaube, da ist man eher dabei, ja, zu gucken, in welche Richtung man gehen könnte und plausible Faktoren, also Angriffsfaktoren zu identifizieren.
Also das ist jetzt nicht dann das eine Medikament oder der eine Wirkstoff, den man gibt, sondern eher so ein One-Health-Ansatz irgendwie.
Ja, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, aber ich habe mal gehört, dass zumindest dieses unspezifische System ein Forschungsgegenstand sein könnte.
So, es ist Mitte Dezember. Was mache ich denn jetzt? Wogegen lasse ich mich jetzt noch impfen?
Also mit Mitte 50, du solltest deine Tetanus-Impfung drin haben, du solltest eine Grippeschutzimpfung haben, du solltest, ich finde, auch eine Covid-Impfung drin haben. Das ist auch das, was ich gemacht habe. Geheimwissen habe ich nicht. Im Gegenteil, ich glaube, ich bin weniger geimpft als manche meiner Patienten. Ich habe beispielsweise keine Impfung gegen FSME.
Aha, habe ich.
Bin auch nicht in einem Risikogebiet, aber auch ich steige mal in Bayern auf dem Rastplatz aus oder sowas. Na, keine Ahnung, habe ich also nicht. Aber wenn man jetzt sagt, wogegen solltest du dich impfen lassen?
FSME, falls sich jemand fragt, Zecken.
Zecken, genau.
Hirnhautentzündung, also übertragen durch Zeckenbisse.
Genau, eine Gehirnhautentzündung, richtig. Und letztlich, wenn du jetzt zu mir kämst und sagst, okay, die Impfung gegen Gürtelrose willst du haben, würde ich sofort sagen, okay, komm, lass uns machen.
Hätte ich nicht letzte Woche mein Auto zu Schrott gefahren, würde ich das tatsächlich tun. Ich würde dich besuchen kommen, mein Freund.
Oha, ja. Es gibt ja auch Züge, ne? Wobei.
Ja, aber da steckt man sich ja nur an.
Ja, das stimmt.
Es ist halt auch, wie machst du das? Also wenn du öffentlich Personennahverkehr nutzt, wenn du Fernverkehr nutzt, trägst du da eine Maske?
Nee, nicht mehr. Aha. Also da verlasse ich mich schon darauf, dass es eine gewisse Lüftung gibt und so weiter. Ist natürlich nicht hundertprozentig sicher, aber also ich verstehe Leute, die das machen. Ich finde es auch gut, wenn sie es machen, wenn sie Infektzeichen haben in der Rücksicht auf andere. Ich hinterfrage es auch nicht, wenn Leute mit einer Maske rumlaufen. Es gibt sicherlich auch Gründe. Ne? Also
auch wenn ich hier im Berufsverkehr in die volle S-Bahn steige, mache ich das grundsätzlich nur mit Maske.
Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Also ich kenne das auch. Ich bin ja hier auf dem Land. Ja, okay. Daher habe ich natürlich auch eine andere Lebensrealität. Wenn ich in Berlin leben würde und würde dort in die U-Bahn steigen, ständig und sowas, dann würde ich das auch machen. Auch aufgrund der Tatsache oder der Erfahrung, dass die Leute ganz wenig Rücksicht darauf nehmen und einfach erkältet wieder überall hingehen.
Marc Hanefeld, vielen Dank.
Gerne, Holger, bis zum nächsten Mal.
Wer redet, ist nicht tot.